Dankeschön. Du bist würdig, von uns zu nehmen Lob, Dank, Preis und Anbetung. Heute, wenn Jesus nicht gestorben wäre, wären wir nicht Christen, würden wir niemals in den Himmel kommen, würden wir niemals Kinder Gottes werden. Preis und Ehre sei dem Herrn, dass er so viel für uns getan hat. Und heute spreche ich über seinen Kampf zuerst einmal, dass er gekämpft hat, den guten Kampf des Glaubens. Ich lese in Jesaja Kapitel 53, wie er leiden musste. Da heißt es, des Menschensohn musste verachtet werden, musste verlassen werden, musste gehasst werden. Er war voller Sorgen, voller Trauer. Und die Menschen haben ihr Gesicht verborgen, sobald sie ihn sahen. Auch heute noch, der Gekreuzigte mit der Dornenkrone, der sieht nicht hübsch aus. Da gibt es andere Leute, die sind viel hübscher. Ohne der Dornenkrone, mit den goldenen Kronen und Perlen und Edelsteinen. Wenn ich so die Könige anschaue, er ist Herr mit der Dornenkrone. Er war verachtet und er wurde für unsere Missetat zerquetscht, heißt es hier in meiner Übersetzung. Er wurde zerquetscht wegen unserer Sünden. Die Züchtigung und so weiter für unser Wohlergehen hat er alles auf sich genommen. Er wurde gegeißelt, gequält und geplagt. Das war Jesus, Jesaja 53. Leiden ist ein Teil des Lebens, das ist mein Thema heute. Aber zuerst lade ich euch noch ganz herzlich ein zu unseren Veranstaltungen hier im Haus. Morgen wird das Thema sein Stress. Gott will dich befreien von diesem Stress. Du musst nicht Perfektionist sein. Du musst nicht alles vollkommen machen. Aber die Menschen sind so gestresst durch einfach, ich muss was leisten, ich muss was beweisen, ich muss was sein. Nein, lass dich mal fallen in Gottes Hände. Darüber werde ich sprechen. Dann am Sonntag früh um 10 Uhr haben wir einen Gottesdienst. Das Thema wird sein, lebe und verkrieche dich nicht. Und ich werde über den Gideon sprechen. Der Gideon war ein netter junger Mann, hat eine Vision von seinem Leben gehabt, aber er wurde ständig im Herbst immer, oder die Leute damals in Israel wurden im Herbst immer von den Midianitern ausgeraubt und ausgeplündert und die ganze Ernte war wieder Pfusch. Jedes Jahr der gleiche Zirkus und jedes Jahr das Gleiche. So, darüber werde ich sprechen. Lebe und verkriech dich nicht. Gideon, du streitbarer Held. Gott will den Gideon gebrauchen, Gott will dich und mich gebrauchen. Und am Sonntagabend um 19 Uhr haben wir eine Sonderveranstaltung mit Josef Hedgecock. Ich lade euch ganz, ganz herzlich ein. So, ich glaube, dass er uns was zu sagen hat. Einfach, wie hört man die Stimme Gottes? Darüber wird er uns bestimmt etwas zu sagen haben. Er hat mehrere Bücher geschrieben, immer wieder das Gleiche. Höre Gottes Wort, höre Gottes Stimme. So, mein Thema ist, Leiden ist ein Teil des Lebens. Es ist etwas, das wir immer wieder drauf kommen, wir kommen da nicht vorbei, ich muss das aufgeben, ich muss davon mich lösen und so weiter. Es ist unausweichlich. Wer was haben will, der muss Opfer bringen, also leiden. Oftmals kommen die Prüfungen und Umstände des Lebens unangekündigt, überraschend und unfallartig, plötzlich, es begab sich. So und so begibt sich bei uns auch in unserem Leben immer wieder plötzlich Dinge, die uns gar nicht schmecken, die uns gar nicht bekommen, so. Ohne Vorwarnung und ohne Vorbereitung fällst du plötzlich rein. Jetzt musst du hier durch dieses Tal oder durch diese Schlucht, was auch immer es sei. Wie kann man sich wirklich auf Krankheiten, Leiden, Schwierigkeiten, Probleme, all diese Dinge vorbereiten? Und die möchten uns lahmlegen, die möchten uns behindern und blockieren. Was kann ich dagegen tun? Hör gut zu, pass ein bisschen auf und ich werde ein paar Dinge sagen, die mir geholfen haben. Nur, ich möchte von mir selber hier sprechen, was mir geholfen hat. Wie wird man mit Leiden, mit schwierigen Dingen, Problemen fertig? Weiter noch zum Thema Leiden als Einführung. Viele Menschen leben so, als wenn sie ewig leben würden, als wenn es immer gut gehen würde, als wenn es immer glatt gehen würde, als wenn es immer gebuttert und geschmiert alles wäre. Weißt du, plötzlich musst du raus. Ich weiß nicht. Ich sehe mich, habe mich als Kind, als Teenager und Jugendlicher, als Lehrling nachher, habe mich so gesehen, wie schön war es damals bei der Mama. Dein Brot wurde zubereitet, du bist nach Hause gekommen, das Essen war fertig, aber jetzt musst du für alles selber sorgen. Du wirst jetzt auf dich selbst gestellt. Wer gute Tage sehen will, steht in der Bibel, der soll ein paar Dinge tun, damit sein Leben gut ist. Er sollte dankbar sein für jede Stunde, für jeden Augenblick. Einfach dankbar sein, das, was du gehabt hast. Denn was jetzt kommt, das ist nicht so angenehm und nicht so süß und nicht so schön. Und wer gute Tage sehen will, steht in 1. Petrus 3, Vers 10, der sollte seine Zunge im Zaum halten. Der sollte nie was Negatives reden. Wenn du negative Dinge proklamierst, dann kommen sie. So wie man in den Wald hineinruft, so halt es aus dem Wald raus. Deshalb also, wenn du was Gutes haben willst, rede gute Dinge, streue den guten Samen aus und wir ernten immer nur das, was wir gesät haben. In unserem Leben kommt immer nur das, was wir einfach ausgestreut haben. Die Worte, die du in den Wald hineingerufen hast, nach einer Weile kommen sie wieder zurück. Und dann wundert sich, was ist mit mir los, warum habe ich die Probleme? Richte nicht und du wirst nicht gerichtet. Mit welchem Maß wir messen, mit dem Maß werden wir auch gemessen. So steht es in der Heiligen Schrift. Das sind die Gebote Gottes. Und du sollst kein falsches Zeugnis reden. Das ist einer der Gebote Gottes. Gott hat uns sein Wort gegeben und wir sollen uns an sein Wort halten. Und wenn wir das tun, wird es uns immer gut sein und gut gehen. Die bösen Tage kommen, die einem nicht mehr gefallen. Wenn du dann älter wirst, dann kannst du die Treppen nicht mehr so schnell steigen oder dann laufst du nicht mehr so schnell und so vieles andere mehr. Vergiss es mehr. Die Tage, die einem nicht mehr gefallen. Prediger Kapitel 12, Vers 1, da heißt es, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend und ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, wo du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ach, wie schön war es damals bei der Mama, wie schön war es in der Schule und da muss ich nichts tun, da muss ich nur meinen Kopf ein bisschen anstrengen. Die Tage, die einem nicht mehr gefallen und die kommen unwillkürlich. Du kannst denken, was du willst, du kannst reden, was du willst, die kommen. Plötzlich sind sie da und klopfen bei dir an und plötzlich hast du Leid und Kummer und Elend und so weiter und Kampf und dann kommen noch äußere Umstände von der Politik, von der Gesellschaft her. Viele haben gar keine Ahnung, wie man mit Leiden umgeht, weil sie nicht vorbereitet sind, weil sie damit nicht gerechnet haben. Dann stehen sie da wie vom Pferd getreten. Was ist mit mir passiert? Warum habe ich das? Ja, und viele Dinge verstehen wir nicht, weil wir keinen Durchblick haben. Ich denke nur an den armen Hiob. Der Hiob wundert sich, da brennt das Haus ab, da werden mir die Rinder gestohlen, da sterben mir die Kinder weg. Was ist los? Der Teufel hat ihn angegriffen und hat damit gar nicht gerechnet. Hat wahrscheinlich gar nicht gewusst, dass es einen Teufel gibt. Und so viele Menschen rechnen nicht mit dem Teufel, die denken, sie sind nur von lauter Engeln umgeben. Und dann passieren Dinge, dass du plötzlich alles verlierst. Und fragst, was ist mit mir los? Dann wirst du noch krank dabei, wie der Hiob. Der schabt sich an seiner Pest, an seinen Beulen. Und dann kommt noch die Frau und sagt, sag doch deinem Gott ab. Und das ist die Situation in unserem Leben. Es gibt den Teufel, der uns Bein stellen möchte, der uns zu Fall bringen möchte, der uns anklagt und ja, uns Probleme macht. Und viele wundern sich, ich bin gar nicht darauf gefasst gewesen. Ich wusste gar nicht. Der Hiob wusste auch nicht, dass es einen Teufel gibt. Und dass der Mensch ein gefallenes Wesen ist, das aus dem Paradies vertrieben sind, dass wir schon lange nicht mehr im Paradies sind. Auch wenn die Leute vom Paradies fabeln und erzählen, ja, das Arbeiterparadies und was weiß ich, Wohlstand und wie wunderbar ist, glaub an den Herrn Jesus Christus und du hast keine Probleme. Ich bin angelogen worden als Christ, als ich zum Glauben kam. Leute haben gesagt, Bruder Maturis, wenn du an Jesus laufst, hast du keine Probleme. Und nach 3-4 Wochen habe ich Haufen Probleme gehabt. Ich habe mich gewundert, was ist mit mir los? Was habe ich falsch gemacht? Bin ich abgefallen? Bin ich lau? Bin ich träge? Liebe ich den Herrn nicht? Hat der Herr mich verlassen? Habe ich womöglich noch die Sünde wieder in den Heiligen Geist begangen? Was für die Gedanken in meinem Kopf alle gegangen sind. Bis ich gemerkt habe, dass in der Bibel steht, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Und ich habe gedacht, als ich an Jesus glaube, die ganze Welt müsste sich freuen. Endlich mal ist einer, der im Licht aufgegangen ist, der was erkannt hat, der was erlebt hat. Und der positiv ist, der keine Sünden mehr macht oder nicht mehr sündigt oder nicht mehr sündigen will. Dem sollten alle froh sein. Die haben mich ausgelacht. Verstehst du? Und ich habe gedacht, mit mir stimmt was nicht. Deshalb, Leute, wir müssen vorbereitet sein auf Leiden, auf Schwierigkeiten, auf Pannen und Pleiten. Die gehören dazu, dass du auch mal Pech hast und Misserfolg hast. Es geht nicht nur Halleluja, Halleluja, Halleluja und einfach nur Erfolg. Wir müssen ja durch Stürme, durch Gefahren. Die Jünger Jesu, was war mit den Jüngern Jesu? Jesus sagt, lasst uns rüberfahren auf die andere Seite von See Genezareth. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint und alle sind happy. Und die fahren los und mittendrin auf dem See kommen Fallwinde, kommt ein Orkan oder was auch immer gewesen sein mag. Und sie kamen in so einen Sturm, dass sie am Leben verzagten. Auch das gehört zum christlichen Leben. Und der Heiland war im Boot noch dazu, das Schlimme. Verstehst du? Und er schläft noch dazu. Und er macht nichts. Und wir ruderten und ruderten und verzagten am Leben, bis irgendjemand von den Jüngern den Herrn Jesus weckt. Meister, siehst du nicht, dass wir verderben? Das muss gesagt werden. Dass wir auch manchmal als Christen, selbst wenn wir voll Heiligen Geistes sind, dass wir, ja, Stürme durchmachen müssen, durch die Wüste müssen, durch Stürme und Gefahren. Ja, das ist vielen Menschen nicht gepredigt worden. Glaub nur an den Herrn Jesus Christus und es wird alles gut werden. Ist es schön. Der Herr trägt uns durch, der Herr führt uns, das ist wunderbar. Und Jesus sagt, lernet von mir. Und ich habe vorhin den Text gelesen, Jesaja 53, er ist uns vorausgegangen. Er wurde ja so zusammengemöbelt, zusammengeschlagen, zusammen fertig gemacht und so weiter. Er hat harte Zeiten durchlebt, das war der Herr Jesus. Er hat Schweres erfahren von seinen Jüngern, wurde von seinem eigenen Volksgenossen angespuckt und dann von den Römern ans Kreuz genagelt. Aber er hat das alles überlebt. Wie hat er das gemacht? Er hat die Dinge nicht für wichtig genommen. Ich werde morgen über Stress sprechen. Nimm die Dinge nicht so wichtig. Das Leben geht vorbei. Die Leiden gehen vorbei. Die Krankheit geht vorbei. Und wenn du nicht mehr hier bist auf dieser Welt, in der anderen Welt gibt es keine Krankheit, kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei. Wer Jesus in sich hat, ja, und ich warne euch, überlegt euch, wenn ihr euch für Jesus entscheidet, auf was ihr euch einlässt. Ich warne euch. Die Maria, die hat sich durch den Heiligen Geist auf Jesus eingelassen und da fingen die Probleme in ihrem Leben an. Josef will sie verlassen und dann wird sie schwanger, der Bauch wird dick. Andere Umstände nennt man das. Verstehst du? Plötzlich hast du in deinem christlichen Leben andere Umstände. Das stimmt alles nicht mehr. Aber du hast ja zu Jesus gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast, du Herr. Und da kommen Probleme. Und dann müssen sie, da kommt diese Volkszählung, da müssen sie von Nazareth nach Bethlehem marschieren. Und dann müssen sie fliehen, als Jesus da ist. Also mit Jesus ist sehr unbequem zu leben. Ich sag's euch, es ist unbequem. Wenn du etwas anderes dir vorstellst hier auf dieser Welt, dann bist du auf dem Holzweg. Wir müssen durch viel Trübsal, durch viele Kämpfe, durch viele Gefahren müssen wir eigentlich zum Ziel gehen und uns durchkämpfen durch das ganze Dickicht. Wir alle haben und wissen um die Verheißungen und Segnungen Gottes und um die Freude, die nachher kommt. Aber was jetzt ist, das ganze Vorspiel, ja, was wir alles dann austragen müssen, die Prüfungen, die Schwierigkeiten. Und wir merken plötzlich, auch das geistliche Leben, nicht nur das natürliche Leben, auch das geistliche Leben ist ein Kampf. Ich muss boxen, ich muss ringen, ich muss ja den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Da wird mir nichts geschenkt und nichts erspart. Auch wenn ich Christ bin, auch ja, da kann ich beten, so viel ich will. Die Dinge werden nicht weggenommen. Ich muss hier lernen, in dieser Welt an seiner Gnade genügen zu lassen und sagen, danke Herr, wir machen weiter. Wir schütteln den Staub ab und wir stehen und wieder auf und wir machen wieder weiter. Und genau das ist das christliche Leben. Aufstehen und wieder weitermachen. Aber dann gibt es fromme Christen und sagen, ja, der führt ein Leben einfach hinfallen, aufstehen. Das ist so, steh auf, Männchen. Ja, und das sind wir auch. Wir sind steh auf, Männchen. So wie diese russischen Puppen. Verstehst du, die kann man kippen, wie man will. Die kommen wieder hoch. Das ist Christen. Denn die haben was in sich, verstehst du, das sie wieder nach oben bringt. Das Leben ist ein Kampf. Wer lebt, der muss sich täglich behaupten. Hörst du? Das Leben ist voller Stress, voller Leid, voller Kämpfe. Du musst dich ständig behaupten, du musst dich bewähren, du musst wieder einen Boden gewinnen, man will dich verdrängen, du musst wieder ja über die andere Tür wieder reinkommen. Dir wird nichts geschenkt. Und wir müssen uns brauchbar und nützlich beweisen in allen Dingen. Paulus schreibt einmal, wir beweisen uns in allen Dingen als Diener Gottes, dass wir Gott dienen und nicht den Umständen und nicht den Menschen und nicht den Problemen und nicht ja der Krankheit, dem Leid. Ich diene nicht der Krankheit, dem Leid, dem Problem. Ich diene dem allmächtigen Gott. Aber das alles kommt auf mich zu, weil der Teufel will mich von Gott abschneiden, dass ich ja nicht das Ziel erreiche. Alle Menschen möchten befördert werden, aber weißt du, die Beförderung hat auch seinen Preis. Du musst büffeln, du musst lernen, du musst ja studieren. Göttliche Beförderungen, ja, die kommen nicht so schnell. Zuerst musst du ein halbes Jahr mal oder ein Jahr oder die Israeliten mussten 40 Jahre in der Wüste sich bewähren. 40 ist das so die Zahl des Menschen. 40 Jahre. Und weißt du, wann man sich bewährt? Du wirst herabgewürdigt, du wirst gedemütigt, du wirst gekränkt, du wirst verletzt, du wirst abgewertet. Was willst denn du? Wir haben mal auf der Straße mit unserer Gemeinde in Augsburg musiziert. Das war der erste Schock, was ich erlebte. Ich dachte, was war Schönes, ich singe für den Heiland und so weiter. Und dann fragt mich ein Kollege dann bei MAN, wo ich gearbeitet habe, in was für ein Klimperles Verein bist du? Verstehst du? Klimperles Verein. Und wir haben mit Gitarren, mit Mandolinen und was weiß ich, Banjos gespielt und mit Pauken und Trompeten. Wir haben so viel tolle Musik gemacht. In was für ein Klimperles Verein bist du? Ja, wenn es nicht nach der Welt ist, nach ihrer Art ist, nach ihrer Nase nicht passt, dann bist du im Klimperlesverein. Wenn du all die Beschimpfungen und Beleidigungen überlebt hast, dann bist du ein Überwinder. Und die Bibel sagt, wer da überwindet, der wird das alles ererben. Und es ist permanent. Du musst dich überall behaupten als Christ. Nicht der Heiland macht es. Er steht hinter dir. Er sagt es, was du machen musst. Aber machen musst du es. Und das ist, was ich beim Heiland entdeckt habe. Verstehst du? Der sitzt da auf dem Thron und reibt sich die Hände und sagt, Johannes, geh vorwärts. Ich muss vorwärts gehen. Johannes kämpft den guten Kampf des Glaubens. Ich muss kämpfen. Und er sagt mir, mach das und mach das und mach das. Er sagt mir nur das. Und ich weiß, er deckt meinen Rücken. Aber machen muss ich alles. Und da war ich so schockiert in meinem christlichen Leben, als ich das entdeckte. Ich habe gesagt, der Heiland macht nichts für mich. Ich muss mich hier behaupten. Um zu überleben. Ich muss sehen, damit ich was ernte. Ich muss Gutes und positive Dinge reden und in die Welt setzen, damit ich was habe. Was, wenn ich nichts tue, kommt nichts. Und in der Bibel heißt es, ich muss sogar noch befleißigen. Bei Gott und im Glauben und im Wandel mit Gott und Gottes Geist und so weiter geht meistens, wenn du anfängst zu gehen, immer rückwärts zuerst einmal statt vorwärts. Zuerst kriegst du Rückschläge, wirst du fertig gemacht, runtergeputzt. Wirst verletzt. Du denkst, guck mal, ich diene dem großen, mächtigen Gott. Und der kämpft nicht für mich. Der erlaubt, dass ich durch Kakao gezogen werde, dass ich beleidigt werde. Der erlaubt das alles. In 1. Mose 37 lesen wir die Geschichte von Josef. Josef hat eine Vision gehabt. Du wirst regieren, du wirst Herr über, was weiß ich, über die halbe Welt werden, über eine Supermacht. Dass er geträumt wird, seine Geschwister kommen und sich vor ihm verbeugen, sogar sein Vater und seine Mutter. Du wirst regieren. Und wir haben auch in den Predigten gehört, wir werden mit Christus herrschen, wir werden Könige und Priester sein. Aber wo ist das alles? Wo ist das alles? Und dann, als er diese Vision hat und den Papa und Mama erzählt, was er geträumt hat heute Nacht, dann wird er in die Zisterne geworfen in den Brunnen, dann wird er verkauft als Sklave nach Ägypten, dann muss er dort dienen beim Potiphar und so weiter und dann geht in seinem Leben bergab. Das ist nichts mehr von Herrschen, da wirst du kommandiert, da wirst du geschlagen, da guckt man dir ins Maul, wie viele Zähne du hast, ob du wirklich noch ein gutes Pferd bist. Das ist, was er auf dem Sklavenmarkt alles erlebte. Wer was Großes werden will, hör mir gut zu, der muss durch große Tiefen gehen. Der muss einen großen Preis bezahlen, der muss durch die Hölle gehen. Das passt vielen Menschen nicht, durch die Hölle gehen, aber der muss durch die Hölle gehen, der muss durch finstere Täler gehen. Wie heißt es im Psalm 23? Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Das ist Christentum, das ist wahrer Glaube, dass man sich nicht ängstigt und das verzagt. Ach, was mir passiert, Geschwister, bitte betet für mich. Ich kann nicht mehr. Hier in dieser Welt hast du keinen Platz, Mitleid zu suchen und Erbarmen. Diese Welt kennt kein Erbarmen für dich. Wie die Kinder Gottes, die ist hart und grausam, da musst du durch den Feuerofen, wie diese drei Jungs da. Wenn du nicht niederfällst und nicht anbetest und nicht machst, was wir dir sagen, kommst du in den Ofen. Und die haben gesagt, nein, wir machen es nicht. Und der Ofen wurde 7-mal heißer, das heißt so schlimm, ja, dass du gleich geschmolzen bist. So heiß wurde der Ofen und die sind reingegangen, singend und loben und preisen. Wie geht man mit Leid um? Nicht, dass man sich ängstigt und fürchtet. Das, was man befürchtet, das erwischt es einen. Und deshalb, wir müssen kühn und mutig sein. Da gehe ich durch. Und denkt, auch diesen Daniel, auch der Daniel, dem war es auch nicht alles ja, so wunderbar. Er musste in die Löwengrube. Und wir müssen auch unter den Löwen gehen. Und da müssen wir die Löwen zähmen. Die meisten Christen haben gar keine Ahnung, wie zähme ich die Löwen. Der Teufel ist der brüllende Löwe. Aber wie zähme ich den Teufel? Und wir sind dazu da, den Teufel zu zähmen. Beruhige dich. Psst. Sei still, verstehst du uns? Und so weiter. Wie zähmt man den Teufel, denn diese Löwen? Daniel ging in der Löwengrube mit dem Herrn, hat Gott gelobt und gepriesen, und die Löwen haben gesagt, was ist denn da los? Der hat keine Angst vor uns. Und die Tiere merken ganz schnell, ob du Angst hast oder nicht Angst hast, ob du in Panik bist oder nicht. Die fressen dich gleich, wenn du in Panik bist. Aber wir müssen lernen, ohne Angst und Panik umzuleben und umzugehen. Wie zähme ich die Löwen? Ich habe mal eine Predigt gehalten, Gott hat mir ein Thema gegeben, damals noch in der Friedrichstraße. Wenn der Riese schläft, dann weckt den Riesen nicht auf. Lass den Riesen schlafen. Verstehst du? Und das sind viele Christen, die wecken den Teufel auf, die fordern raus den Teufel in dem Namen Jesu. Und dann stürmen sie und nehmen den Löwen an die Mähne. Und dann wundern sie sich, wenn sie gebissen werden. Ja, wir müssen lernen, das zu tun, was Gott sagt. Sei stille und harre des Herrn. Ruhig bleiben. Es ist so wichtig, in der Löwengrube ruhig zu bleiben. Dort kein Aufsehen erregen. Wenn du schon unten bist in der Löwengrube, sei still. Oder wie diese drei Jungs im Feuerofen, sie lobten Gott und priesen. Und die haben nicht aufgehört. Die haben nicht auf diese glühenden Kohlen geschaut. Zuerst, wenn wir anfangen, mit Gott zu gehen und die Berufung in unserem Leben haben, ja, da werden zuerst mal unsere ganzen Träume, die wir so hatten, was wir uns so vorgestellt haben, zuerst zunichte gemacht. Fix und fertig. Die werden dir, diese ganzen Dinge werden dir aus dem Kopf geblasen. Und jetzt glaubst du immer noch an Gott? Vertraust du immer noch dem Herrn? Josef, willst du immer noch der König werden? Glaubst du immer, dass du noch regieren wirst? Zuerst müssen wir durch Erschütterungen gehen. Da bleibt einem nichts erspart. Und schau den Josef an. Im Gefängnis sitzt er da und wird vergessen. Da sitzt du irgendwo auf einsamen Posten. Keiner fragt dich, wie geht's dir? Was machst du? Wie fühlst du dich? Da sitzt er da, wird sogar vergessen von seinen Kumpels da, Leidensgenossen. Auch die haben keinen Sinn für sein Leben. Bevor Gott dich verherrlicht, wirst du wie Sklave behandelt. Und ja, wie der letzte Dreck, also wie Fußabstreifer. Bevor du in eine einflussreiche Stellung kommst, Bruder, Schwester, ja, die Leute behandeln dich für den letzten Dreck. Das ist so. Kannst denken, was du willst. Zuerst musst du unten durch. Moses musste die Schafe hüten, obwohl er eine so brillante Ausbildung hatte, mit aller Weisheit Ägyptens unterwiesen. Also, der hätte Pharao werden können, oder war der Sohn der Tochter des Pharaos, das hätte alles werden können. Aber was ist passiert? Ein kleiner Fehler, ein kleiner Ausrutscher. Und dann ist er 40 Jahre in der Wüste bei dem Schwiegervater Jethro. Leiden ist ein Teil unserer Qualifikation. Josef wurde verkauft als Sklave, wurde versteigert dort auf dem Markt, landete aufgrund falscher Anschuldigungen im Gefängnis. All das passiert uns Christen. Wir werden fälschlicherweise angeschuldigt, obwohl wir nichts getan haben und den Leuten im Gegenteil noch Gutes tun. Die bewirken, nett zu ihnen sind, freundlich sind, da werden wir beschuldigt. Du wolltest was von mir, verstehst du? Wie dieser Josef hier. Josef brauchte diese Erfahrungen, um nachher zu herrschen. Vor der Beförderung kommt die Vorbereitung. Und Geschwister, hier in dieser Welt bist du, bin ich, jeder Mensch, auch der Nicht-Christ, ist zur Vorbereitung. Wie wir nachher in der Ewigkeit sein werden, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Sei also nicht entmutigt, wenn du benachteiligt wirst, diskriminiert wirst, über bestimmte Dinge stolperst und leidest und dich quälst. Sei nicht frustriert, wenn du Spießruten laufen musst, wenn in deinem Leben Leerlauf ist, wenn da nichts passiert. Was ist mit mir los? Da sitze ich schon 5 Jahre im Gefängnis, verstehst du? Wie das ist der Josef? Und da ist nichts passiert. Ja, da ist er degradiert worden. Verstehst du, er war im Haus des Potiphas, der war Mundschenk, der war ganz nah beim Pharao, aber ja, da wurde er degradiert, plötzlich ist er im Knast. Und warum? Damit er was lernt. Oder der Schwiegervater vom Jakob, auch das Gleiche, verstehst du? Der Jakob, der hat auch dort angekommen und er muss dort 7 Jahre für die Lea dienen, 7 Jahre für die Rahel dienen, 7 Jahre für sein Vermögen dienen, bis es soweit war. Ich habe das erlebt bei meinem Schwiegervater. Der war Werkmeister in Aalen, in einer guten Firma. Und weil er schon älter war, haben sie ihn einfach zum Lagerverwalter gemacht. den Werkmeister zum Lagerverwalter gemacht. Degradiert, verstehst du? Der hat es nicht verkraftet. Verstehst du? Die Jungen werden jetzt vorgezogen und da wird ein junger Werkmeister, der bei ihm noch gelernt hat, verstehst du, wurde als Meister eingesetzt und er darf jetzt Werkzeuge ausgeben. Das tut schon einem weh. Und wir müssen mit Schmerzen und mit solchen Zurücksetzungen umgehen. Der Weg nach oben kann erst einmal für eine Weile der Weg nach unten sein. Sei offen, sei ehrlich für die Realität des Lebens. Lebe da nicht auf Wolke Nummer 7 und träume da nicht irgendwie, ja, die Welt liegt mir zu Füßen. Ja, die liegt dir zu Füßen, aber zuerst einmal musst du ganz tief runter und Boden wieder auf diese Erde finden. Ich denke nur an David. David ist ein anderes Beispiel dafür, dass Gott einen zuerst degradiert, bevor er befördert. David hat 10.000 geschlagen und Saul nur 1.000. Verstehst du, alle singen so einen Hit und Schlager da in Palästina. Und plötzlich, David wird degradiert, obwohl Gott ihn zuerst gesalbt hat, vom Schafshirten zum König sollte er werden, aber zuerst mal unten durch, wurde verfolgt, musste in den Höhlen hausen. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und selbst wenn du ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes bist, dir geht's nicht besser wie dem David, dem Moses oder diesen drei Jünglingen wie dem Daniel oder all den Heiligen in der Bibel. Und du denkst, ich bin was Besonderes. Ja, du bist was Besonderes. Aber ich sage dir eines, nach der Salbung, nach der Segnung, nach deiner Bekehrung, sobald der Geist Gottes auf David kam und so weiter, da ging's drunter und drüber. Plötzlich war der Geist vom König Saul, der unter der Salbung Gottes war, war weg und war jetzt auf dem David. Aber er musste fliehen. Saul verfolgte ihn. Ein böser Geist erfüllte den Saul. Weißt du, Leute werden plötzlich neidisch auf dich. Die oder der, guck mal, was die alles machen. Mit der Salbung beginnt für uns als Kinder Gottes die Leidenszeit. Auch wenn du den Heiligen Geist hast. Erzähl doch auf der Straße, erzähl deinen frommen Brüdern und Schwestern da von den Evangelikalen, du bist erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, dann sagen sie, du hast den Teufel bekommen. Verstehst du? Da werden sie sagen, das ist alles Zungensprache und alles ist alles von unten. Und die haben gar keine Ahnung, wovon sie sprechen. Aber das ist gang und gäbe, das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung. Da wirst du verfolgt, wirst gejagt, wirst genau beobachtet, dass du ja keinen Fehler machst. Und du machst Fehler. Und Gott erlaubt, dass du Fehler machst. Und dann sagst du, ja, wo ist denn dein Heiliger Geist? Ja, der Heilige Geist leitet uns. Und der Heilige Geist leitet uns im Zerbruch, dass wir auf uns selbst nichts mehr einbilden. Alles, Herr, bist du dann nachher am Schluss. Was ich bin, das bin ich allein aus Gnaden Gottes. Ich muss mich bewähren durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist bleibt nicht bei mir, wenn ich mich nicht bewähre. Ich muss unten durch. David war jahrelang ständig auf der Flucht, 7 Jahre. Dann wurde König in Hebron. Und dann... dort in Hebron regierte, bis er dann schließlich nach Jerusalem kam, bis der Saul abgedankt hat oder sich selbst umgebracht hatte. Weißt du, die Probleme muss Gott selber lösen. Du kannst die Probleme nicht lösen. Er sagt, ich werde mich nicht vergreifen an den Gesalbten Gottes. Er hätte dem Saul einen Hals abschneiden können. Der Fall wäre erledigt, als er ihn erwischt hat in der Höhle Adullam. Aber nein, was macht David? Ich werde mich nicht versündigen an den Gesalbten Gottes, auch wenn er die Salbung verloren hat. Auch wenn er den Heiligen Geist nicht mehr hat. Ja, ich werde mich nicht vergreifen. Das soll der liebe Gott machen. Ich werde meine Hände hier nicht schmutzig machen. Und er musste sich in Höhlen verstecken, in Verborgenheit leben. Und das ist auch Leidenszeit, verstehst du? In dir steckt so ein Potenzial. Du konntest den Riesen Goliath umlegen. Verstehst du? War Spitze in deinem Leben. Und dann musst du plötzlich da irgendwo dich verstecken und fliehen. Wurde von vielen Leuten getrennt, von seiner Familie getrennt. Das ist, wenn du anfängst, mit Gott zu leben. Plötzlich wollen die mit dir nichts mehr zu tun haben. Ja, der bildet sich was ein. Sogar der Herr Jesus. Da kommen seine Brüder und seine Mutter, sogar Mutter Maria, die Heilige. Jesus kommt sogar zu Jesus und sagt, Jesus, du bist verrückt. Das haben sie zu Jesus gesagt. Du bist von Sinnen. Komm wieder zurück nach Nazareth und arbeite in der Firma deines Vaters als Zimmermann. Das war die Situation. Wenn du angenommen, du wirst erfüllt vom Heiligen Geist, bekommst eine Berufung, ich sollte Missionar werden, ich sollte Prediger werden, ich sollte irgendwo was für Gott tun. Ja, bist du wahnsinnig, wer wird das bezahlen? Wie willst du das alles finanzieren? Ja, die Beförderung von David hier, Er wurde so herabgewürdigt, so runtergeputzt. Und so ist, wie Gott wirkt. Und Gott wirkt häufig ganz anders, als wir denken. Und er lässt uns durch schwierige Zeiten gehen. Da bleibt einem nichts erspart. Glaubt mir das? Bevor wir befördert werden, bevor wir gesegnet werden, müssen wir vielleicht fasten oder hungern. Ja, wie Jesus, er fastete 40 Tage in der Wüste, bevor er auftrat und als Segen wirkte. Denk daran, der Weg nach oben, zum Sieg, zur Herrlichkeit, zum Leben und so weiter, führt zuerst nach unten. Er ist hinabgestiegen und ist hinaufgestiegen. Und so ist das Leben des Menschen. Was hat Jesus einmal erzählt? Er sagte, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Aus. Und dann wird es aufgehen und dann wird es Frucht tragen. Keiner von uns möchte Prüfungen bestehen, Schwierigkeiten entgegengehen. Aber wer Jesus richtig nachfolgt, dem passieren oft schlimme Dinge, dass man sagt, also ich verstehe nicht, was ist mit mir los? Und der Herr Jesus sagt, und ihr werdet euch alle, das gilt nicht nur für die Aposteln, das gilt auch für alle anderen Christen, und ihr werdet euch alle an mir ärgern. Jesaja 53. Wovon spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anders? Hat der Kämmerer gefragt. Und der Philippus erklärt, das ist Jesus, der Heiland der Welt. Wir müssen durch viel Trübsel in das Reich Gottes gehen. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Da müssen wir alle durch. Was Trübsal auch immer ist, für den einen ist es schlimmer, für den anderen nicht so schlimm. Aber wir müssen hier durch. Das ist das Programm Gottes, die Schule Gottes. Hier werden wir zubereitet und zugerüstet und vorbereitet für den Dienst. Was denkst du, wäre Josef nie zum Potiphar gekommen, der hätte nie gewusst, wie beim Pharao zu Hause zugeht. Aber der war der Mundschenk, der war ständig beim Pharao bei den ganzen Festen. Der hat so viel gesehen, so viel erlebt. Der wusste schon, so passiert es, so geht es beim Pharao. Der kannte schon sich aus. Weißt du, Gott führt uns Dinge, dass wir was lernen. Auch der David war zuerst einmal Waffenträger von Saul. Stell dir mal sowas vor. Er war ganz nah beim Saul. Er hat so viel vom Saul gesehen und so viel gehört, dass er nachher später als König war. Ja, viele Leute denken, dass der Meister fällt vom Himmel. Ist es noch kein Meister vom Himmel gefallen? Gott bringt uns zuerst mal mit dem Pharao zusammen, mit dem König Saul zusammen, dass wir mit einem abgefallenen arbeiten und wir wissen, wie das alles so abläuft. Er war der Waffenträger vom König Saul, dieser David. Und dann später war er selbst König. Gott erzieht seine Leute. Gott hat für jeden Einzelnen einen bestimmten Plan. Und sein Ziel ist die Vollendung unseres Lebens. Im Psalm 138, Vers 8 lese ich, Herr, du wirst alles für mich tun. Deine Liebe hört nie auf. Niemals auf, ja, deine Liebe ist endlos, vollende, was du bei mir angefangen hast. Das ist mein Gebet auch heute. Gott, vollende, was du bei mir angefangen hast. Auch wenn es vor Jahren, Jahrzehnten es gewesen ist. Gott zielt einfach auf unsere Vollendung. Und das ist der Grund, warum wir so viele Kämpfe haben, bis wir die Vollendung erreichen. Und wir sind auf dem Exerzierplatz. Wir üben ständig. Ja, Trockenübungen machen wir meistens. Das sind alles Trockenübungen. Wir kämpfen, wir bereiten uns auf die Sache, was jetzt kommt. Als Waffenträger des Königs Saul, hier beim David. Wir verstehen viele Schicksale nicht, können wir auch nicht erklären und fragen uns auch warum. Unser Jahrhundert ist ein Jahrhundert des Elends gewesen. Schau doch unser Jahrhundert an. KZ, Kriege, Märtyrer. Einfach alles, was so gab. Bevor Gott uns aufnimmt, liebe Geschwister, müssen wir zuerst mal zum TÜV, ob wir uns bewähren, ob wir das durchhalten. Wir können ganz schön alles übertünchen. Ich werde nie vergessen, ich habe ein älteres Auto mal früher gehabt und fahre mit diesem Auto zum TÜV, unten schön gespachtelt und zugemacht den Boden und natürlich mit Pech schwarz gemacht, dass man nichts sieht. Und was macht der Mensch vom TÜV? Nimmt den Hammer und schlagt einfach und sagt, was ist denn das? Und dann muss ich das Auto nochmals schweißen lassen und richtig festen Boden reinmachen. Und Gott will, dass wir festen Boden unter den Füßen haben. Ja. Wir müssen durchs Feuer geprüft werden. In der Bibel heißt, alles, was wir tun, muss durchs Feuer durch. Und jedes Werk muss durchs Feuer, durch das reinigende Feuer. Und alles, was die Feuerproben besteht, das wird anerkannt. Stroh stoppeln, was weiß ich, das Primitive, das Billige, das Schnelle, die Begeisterung. Tief verbrennt, aber was bleibt, ist das Gold, das Metall, die Edelsteine. Und jeder hat seine Bewährungsprobe zu bestehen, muss durch Läuterungsprozesse durch. Was hast du denn gelernt? dann musst du plötzlich dich bewähren und einsetzen. Das, was du verstanden hast. Und so viele Christen sind in der Gemeinde, sitzen ja ein Jahr aus in der Gemeinde und sie haben anscheinend nichts gelernt. Wenn die Schwierigkeiten kommen, dann schreien sie, Hilfe, 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 Hilfe. Das Haus brennt. Verstehst du, aber sie haben nie für Sicherheit gesorgt. Nachher, dann jammern sie, ich bin krank. Aber du solltest vorher sorgen, bevor du krank bist. Die Vorsorge ist so wichtig im geistlichen Leben. Jedes Werk muss durch Feuer bestehen, heißt es in der Bibel. Im Leben gibt es viele Hürden zu nehmen. Und mein Leben ist ein reiner Hürdenlauf. Ich muss über so vieles durch, immer so vieles verkraften, immer so vieles hinter mir lassen. Ich muss mich so von vielen entledigen, die gar nicht so ernst nehmen. Der Teufel will, dass du in Panik geratest. Plötzlich hörst du kein anderes Thema mehr wie Klimakatastrophe, Klimakonflikte und alles, was da kommt. Was? Das kann ich bald gar nicht mehr hören. Das vom Klima, was wir alles machen, Klimapakt. Ja, der Teufel will, dass die Welt in Panik gerät, jeder Einzelne. Wir leben in einer kaputten, zerbrochenen Welt und wir müssen viel schlucken. Ach komm, hör doch auf mit diesem ganzen Blödsinn da, Klima oder Nöte, was es auch immer ist. Weißt du, der Teufel will, dass du Angst hast. Ich werde nie vergessen, als ich in Heilbronn lebte, ich lebte unterhalb der Waldheide, dort oben, dort in Heilbronn, und über mir waren die Pershing-Raketen. Was haben die Leute gemacht, wenn ein Atomkrieg kommt? Wie über uns ist die Erstschlagwaffe der Amerikaner, und natürlich, da sind auch so viele Raketen vom Osten auf Heilbronn gerichtet. Wenn irgendwo eine Rakete hochgeht, dann haben wir nur noch 8 Minuten Zeit zum Leben, hat man uns gesagt, guck mal, und wie viele Raketen sind da losgegangen? Was ist da alles passiert? Was hat der Teufel alles den Menschen vorgegaukelt? Atomkrieg, Atomkatastrophe. Gewiss, die Welt ist voller Atombomben. Aber die Angst ist es, was einen fertig macht. Da sind nur 2 Bomben in 80 Jahren gefallen. Der Kampf ist da. Wir müssen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Der Kampf gehört zum Leben. Wer nicht das kapiert und so weiter, der hat das Leben nicht begriffen. Mein Thema ist, Leiden ist ein Teil des Lebens. Und durch das alles rettet uns Gott, bringt uns Gott durch. Ist es so schlimm vielleicht in der Welt? Verstehst du? Gott rettet uns, nicht der Staat, nicht die Politik, nicht die Religion und nicht das Geld. Nein, Gott rettet uns. Er bringt uns die Seinen durch. Und ich werde nicht zulassen und sage Gott, dass ich dich fallen lasse. Ich bringe dich durch. Aber du musst dich an Gott halten. Dich an Gott festklammern, festkrallen. Und halte, was du hast. Er hat uns den Retter schon gegeben. Jesus ist da. Lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus. Das ist so wichtig, dass wir uns nicht unsere ganze Fantasie, unser Gehirn mit den Dingen belasten, mit der Panik. Panik kommt von dem Gott Pan, diesem Querflötengott, oder dem Hirtengott Pan, der jetzt auf seiner Querflöte spielte und die Schafe durcheinander brachte mit seinen Gepiepse. Der Teufel will die Kinder Gottes durcheinander bringen, dass sie die Hoffnung verlieren, dass sie keinen Ausweg mehr sehen. Alles ist festgefahren. Wir haben keine Lösung. Doch, Gott hat Wege, alle Wege. An Mitteln fehlt es ihm nicht, hat ein Dichter mal gesagt. Leiden wir. Du leidest Verborgenheit, Vergessenheit, Verlassenheit. Das gehört zum Leben. Dass du mal sitzen bleibst und warten musst, vielleicht bestellt und nicht abgeholt. Auch das gehört zum Leben. Denk nicht, dass die ganze Welt dich begehrt und die ganze Welt will dich haben. Nein. Du bist einer zu viel auf dieser Welt. Und der Teufel hat abgesehen auf die Menschheit. Was glaubst du, was noch kommt? Ich kann euch sagen, wenn ich das sage, was alles noch kommt, dann wirst du in Panik geraten. 1/3 der Menschheit wird sterben. Ja, was auch immer ist. Jetzt hat eine Politikerin gesagt, die alten Leute müssen wir irgendwie erledigen. Ja, die alten Leute, verstehst du? Und die hat jetzt das Geld übernommen, die Kasse, Legard. Verstehst du, hat gesagt, die alten Leute muss man erledigen, die sind zu viel. Damit wir wieder frisches Leben haben, nur die Jungen zum Leben lassen. Aber das kommt. Euthanasie ist noch nicht vergangen. Manche Leute glauben, Hitler ist tot. Nein, der Geist von Hitler lebt immer noch und ist noch sehr aktiv. In aller Liebe. Ja, der Teufel versucht uns fertig zu machen. Du bist nicht gewollt, du bist einer zu viel. Wir müssen durch Tiefen gehen. Dir bleibt und mir, uns allen bleibt nichts erspart. Aber in dem allen überwinden wir weit. Halleluja. Einfach wieder aufstehen, weitermachen, nicht aufgeben. Alles geht vorüber. Alles geht vorüber. Und das ist so, wie, als wenn man durch Zoll gehen muss und irgendwas schmuggelt. Ich weiß nicht, ob du schon mal was geschmuggelt hast, aber ich habe öfters was geschmuggelt. Und über die Grenze sehr viele Bibeln habe ich rüber geschmuggelt. Ich weiß, wie man schmuggelt. So, und wir müssen auch in unser Leben rüber schmuggeln. Wie schmuggelt man? Ja, schmuggeln muss gelernt werden. Jesaja Kapitel 43, Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, durch Ströme und so weiter, ich bin bei dir, hat der Herr gesagt, wir müssen lernen, wie man durch Ströme geht, wie man durchs Wasser geht, wenn du durchs Feuer gehst, ich bin bei dir. Das ist, wie man Probleme, Leiden, Schwierigkeiten, Panik und das alles überwindet. Und ja, wenn du durchs Wasser gehst, durchs Feuer gehst, du brauchst nur eines, die Gegenwart Gottes, ist Gott mit uns. Wer und was kann gegen uns sein und was kann uns schaden, was kann uns von der Liebe Gottes trennen? Das Feuer wird dich nicht verbrennen, hab keine Angst, lass dich vom Teufel nicht die Panik einreden, wir sind verloren. Wenn du es sagst, ich bin verloren, dann bist du verloren. Das kann ich dir schriftlich geben, muss ich für dich nicht mehr beten. Du glaubst es nämlich, ich bin verloren. Und deshalb sag niemals, wenn du ich bin sagst, sag niemals was Negatives, ich bin verloren, ich bin krank, ich bin arm, ich habe kein Geld, ich kann nichts tun. Dann bist du sowieso pleite. Deshalb, ich bin gesegnet. Ich bin von Gott getragen, auch wenn du nichts hast. Auch wenn du so arm bist wie eine Kirchenmaus. Was du brauchst, ist einfach nur die Gegenwart Gottes. Gott, wenn du bei mir bist in den Nöten, dann fürchte ich mich nicht. Wenn ich durch Kämpfe gehe, dann bist du bei mir. Und er hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen, noch versäumen. Halleluja. Wenn du durch Mangel gehst, sagt Gott, ich bin bei dir. Auch wenn du nichts zum Essen hast. Ich habe so viele Wunder und so viele Bilder und Erfahrungen und Geschichten von Menschen gehört, die haben nichts gehabt, die haben Gott angebetet und plötzlich kam jemand und hat was gebracht. Leute, die man gar nicht gekannt hat. Wenn du durch Angriffe gehst, durch Verleumdungen und so weiter und hör nicht auf das Gebrüll, Gott sagt, sei getrost und ich bin bei dir. Hör nicht auf das Gebrüll, zieh weiter. Pack deine Sachen ein, schlag ein paar Mal um dich herum, strampel dich und dann gehst weiter. Wir müssen unseren Ängsten mit Gott begegnen. Sag deinen Ängsten, vor dem du dich fürchtest, was dir zu schaffen macht, mein Gott ist ein großer Gott. Warte mal, bis er kommt. Meine Geschwister, ich war der Größte, der Älteste in meiner Familie, also von meinen Geschwistern, wenn irgendwas war, dann haben die immer gesagt, mein Bruder wird kommen. Warte, bis mein Bruder kommt. Kennst du sowas, wenn du älter bist? Weißt du, dann kam ich, verstehst du, wie ich mich da gefühlt habe. Mein Bruder kommt. Und Jesus ist unser Bruder, verstehst du, wenn du in Probleme bist und nicht weiter weißt, sag dem Teufel, warte, mein Bruder kommt. Er ist der Erstling, haben wir neulich gesprochen. Und wir sind die Erstlinge Gottes, wir gehören zu Gottes Familie. Warte, bis mein Bruder kommt. Der wird dir schon was erzählen. Und ruf deinen Bruder. Das ist, was du machen solltest in deinen Problemen, in deinen Schwierigkeiten. Wenn du gehst und dadurch musst und wenn Gott es vorgesehen hat für dein Leben und nichts anderes mehr kommt, du hast keinen anderen Weg. Du musst durch diese Schlucht da durch, Tal, das dunkle Tal, dann geh da durch im Namen Gottes. Und Gott sagt, ich bin bei dir. Ich bin alle Tage bei dir. Und Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Er macht nichts für uns. Glaub nicht, dass der Heiland dich durch die Probleme durchträgt. Also mich nicht. Ich weiß es nicht, ob du da besser bist oder heiliger bist als ich. Aber so weiter. Er trägt dich. Er sagt, geh hier durch. Das ist dein Weg. Das ist dein Weg. Das ist deine Arbeit. Geh hier durch. Gott ist mit dir. Das weißt du. Und das ist der Segen. Gott ist mit mir. Ich bin nicht allein. Und er hat es mir befohlen. Und weil er mir befohlen hat, ich tue, was er mir befiehlt. Gott ist mit dir. Er ist dein Ausweg, deine Hintertür, dein Notausgang. Geh einfach. Gott hat es gesagt. Und wenn du da durchgehst und etwas tust, was die anderen nicht verstehen, dann musst du ganz frech sein. Christen müssen auch mal frech sein. Hör mir zu. Dann musst du sagen, das hat mir Gott befohlen, dass ich hier durchgehe, dass ich das ertrage, dass ich das nicht so dramatisch nehme oder so eine Tragödie mache. Dann muss ich durch. Ja, ich muss das Auto verkaufen. Ich muss das Haus verkaufen. Jemand rief mich vor gar nicht so langer Zeit aus Frankfurt an. Pastor, kannst du mir beten? Wir müssen unser Haus verkaufen. Mein Mann ist arbeitslos geworden. Wir können es nicht mehr bezahlen. Naja, dann musst du das Haus verkaufen, wenn du kein Geld hast. Und wir dürfen uns nicht schämen. Weißt du, manche Leute schämen sich. Ja, ich muss das Haus verkaufen. Was denken die Leute? Der Bruder verkauft sein Haus. Gott hat ihm nicht geholfen. Wenn du merkst, jahrelang, da läuft nichts, dann tu etwas, was du tun solltest. Was dein Verstand sagt. Was dein Gefühl sagt, was die Leute sagen, ja, dann verkaufen sie ihr Haus. Und was ist passiert? Diese Leute waren so stur. Da kam die Bank und hat das Haus gepfändet. Willst du das? Verstehst du? Wir sollen konsequent sein, wenn wir merken, jetzt ist noch Zeit, jetzt kann ich von der sinkenden Titanic runterspringen, dann sollen wir das tun. Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Ja, Leiden gehört zum Leben dazu. Und wir müssen vernünftig sein. Die Bibel sagt, überschlag die Kosten. Wenn du Jesus erzählt, Jesus war Geschäftsmann. 18 Jahre lang hat er im Geschäft gearbeitet bei seinem Vater. Und ja, überschlag die Kosten. Kannst du es ausführen? Wenn du ein Haus baust, kannst du es auch bezahlen. Verstehst? Wenn du das Auto kaufst, kannst du das Auto auch bezahlen. Wenn du etwas unternimmst, kannst du es auch bezahlen. Überschlag die Kosten. Und das Gleiche gilt auch, wenn du in den Krieg ziehst. Und wenn du merkst, der andere, der kommt, der ist viel stärker wie du, dann schließ lieber Frieden mit ihm. Und mach einen Kompromiss. Weißt, aber viele Christen sind feig. Ja, was denkt der Heiland? Ich würde den Heiland beleidigen und kränken, wenn ich Frieden schließe mit dem Widersacher, der mich Schwierigkeiten macht. Lieber ein Ende. Ja, ein gutes Ende, verstehst du? Und du hast einen Frieden. Du musst immer fragen, was würde Gott tun? Was würde Jesus tun? Und was sollte der Herr mit meinem Leben tun? Wie oft habe ich in meinem Leben gemerkt, du, ich kann die Sachen nicht mehr bezahlen. Dann muss ich das aussteigen, dann muss ich zurückgehen und zurückschrauben ein bisschen. Mit Gott findest du immer eine Lösung. Weißt, das ist nämlich, wie unser Stolz runterkommt. Wie wir wieder auf den Teppich kommen. Wir sind so stolz und eingebildet. Ja, ein Kind Gottes, der lebt wie ein König. Nein, der lebt wie ein Bettler. Er lebt allein von der Gnade Gottes. In Südafrika, da waren ein paar verrückte Pastoren vom Wohlstandsevangelium, die haben sich die besten Autos bestellt, die es gab. Es waren Mercedes vor allem. Die haben gesagt, wir als Christen, als Prediger, Diener Gottes des Allmächtigen, wir müssen bessere Autos fahren wie der Bürgermeister von Johannesburg. Und dann haben sie solche Autos bestellt. Und dann die Autos kamen, und das Geld war nicht da. Und die haben sie lächerlich gemacht vor der ganzen Welt. Und Christen machen sich lächerlich, wenn sie sich übernehmen. Darüber werde ich morgen sprechen. Frei vom Stress sein. Übernimm dich nicht. Sei vernünftig. Bleib am Teppich. Fahr lieber Gogo-Mobil, wenn du weißt, was es ist. Das war so 250. Das Auto, das kleinste Auto überhaupt, was es gab. Mit Führerschein Klasse 4 konntest du das fahren noch. Ja. Sei bescheiden. Fahr lieber mit dem Gogo-Mobil. Statt mit Mercedes. Gott will uns demütig machen. Oder mit dem Fahrrad. Gott hilft dir, wenn du keinen anderen Weg mehr hast. Aber zuerst einmal sagt er, nütz deine Wege, nütz deine Möglichkeiten. Das ist zum Leiden, das was dazu gehört. Wenn dir nichts mehr hilft, dann kannst du Gott um Hilfe bitten. Und dann wirst du auch Hilfe von Gott bekommen. Eine übernatürliche Hilfe. Ein Engel wird kommen und wird dich stärken. Aber solange du dein Potenzial nicht genützt hast, wird Gott nichts tun. So wahr ich Johannes Matthäus heiße. Gott lässt sich nicht missbrauchen, auch nicht von Christen, auch nicht von geisterfüllten Menschen. Wie heißt es in meiner Bibel einmal, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Befiehl dem Herrn alle deine Wege, das was du hast, ja Herr, bitte, das und das möchte ich gerne, ich wünsche mir das und so weiter. Sag Gott ruhig deine Wünsche, das ist kein Problem. Aber ob du alle Wünsche bekommst, du bekommst deine Wünsche von Gott befriedigt, aber da musst du noch durch. Josef hat es bekommen, David hat es bekommen, Moses hat es bekommen, aber die mussten alle durch die Tiefe. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Pfeif auf alle deine Ratgeber, auf alle menschlichen Lösungen, warte auf die Hilfe Gottes. Wie wird Gott das machen? Guck mal, Josef war so ruhig und so gelassen, als er dort in die Pfanne gehauen wurde, in die Zisterne geworfen wurde. Er hätte schreien, Ruben, 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 hilf mir. Aber der Ruben hat ihm nicht geholfen. Verstehst du, Ruben stand ihm nicht bei. Und der Judah hat ihn verkauft. Pfeif auf seine ganzen Brüder und Schwestern. Wenn Gott dich führt, dann geht den Weg, auch wenn es schwerer Weg ist. Auch wenn du unheilbar krank bist, na und, die Welt geht deswegen nicht unter. In 2. Chroniker Kapitel 16, Vers 9, da lese ich hier, denn des Herrn Augen schauen alle in alle Lande, dass er die Stärke, die von ganzem Herzen an ihm sind. Du hast töricht getan, heißt es hier, darum wirst du auch von nun an Krieg haben, sagt Gott hier zu einem König, zum König Asa. Du hast töricht gehandelt, du hast Gott nicht um Hilfe gebeten und so weiter. Und Gott, ja, du hast Gott verlassen und der Herr gab sie, deine Feinde, in deine Hand, aber du hast dich auf Ägypten verlassen, du hast dich auf die Autoritäten verlassen, du hast dich auf die Kirche verlassen, du hast dich auf die Organisation verlassen, du hast dich auf die Politik verlassen, du hast dich auf den Papst womöglich verlassen. Ja, du hast dich nicht auf den Herrn verlassen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und dem Asa, du wirst Krieg haben. Doch wenn du töricht, gottlos, menschlich, dumm handelst, wirst du nie Frieden haben. Deshalb befiehl dem Herrn deine Wege und sag, Herr, geschehe, wie du gesagt hast, wie die Mutter Maria. Mach, wie du willst, dein Wille geschehe. Und versuche nicht gegen den Willen Gottes zu beten und zu arbeiten. Oh Herr, hilf, dass das und das passiert. Weißt du, du musst genau wissen, was ist der Wille Gottes. Und wenn du gegen den Willen Gottes arbeitest, dann, ja, dann zerbrichst du dabei. Und so liegt an deinem Verhalten, an deinen Handlungen und Reaktionen, was dabei rauskommt. Einem wird nichts erspart. Geh den Weg, den Gott dir zeigt. Und du musst wissen, das ist mein Weg. Das ist mein Kampf. Nicht deren ihr Kampf, das ist mein Kampf. Da muss ich durch. Und gehe nicht den Weg der Gottlosen. Wir können auch anders, verstehst du? Wir können auch ganz anders. Wir können einfach sagen, Herr, ich befehle mit dir. Und du trägst mich durch. In Jeremia Kapitel 17, Vers 27, da heißt es, werdet ihr aber nicht auf mein Gebot hören und den Sabbat und dem Sabbat zu heiligen, also es geht jetzt um die Juden hier, und keine Last am Sabbat tragen und so weiter durch die Tore Jerusalems, so will ich auch, will ich ein Feuer in euren, also wenn du nicht hältst an meine Gebote, will ich ein Feuer in euren Toren anzünden und die festen Häuser Jerusalem werden verzehrt und sie können nicht gelöscht werden, selbst wenn ihr löschen wollt, werden nicht gelöscht. Israel ging in die Gefangenschaft, in die Verbannung nach Babylon, in das Verderben, weil sie nicht auf die Gebote Gottes achteten. Achte auf die Gebote Gottes. Was hat Gott dir gesagt? Was hat er dir geboten? Und jedem gebietet was anders, weil jeder Mensch ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Weil sie nicht auf Gottes Gebote hörten und nicht darauf achteten, wurden sie vernichtet oder vertrieben auch. Leiden ist meistens eine Folge von Ungehorsam. Wenn du leidest, frag dich vor dem Herrn, sei ganz ehrlich. Schließ dich ein und sag, Gott, was habe ich falsch gemacht? Wo war ich die Ungehorsam? Wo habe ich keine Pause eingelegt? Sabbat hier. Und wegen den Sabbaten sind sie bestraft worden dann und nach Babylon verschleppt. Ja, oder dieser Asa, der suchte da Hilfe beim Pharao in Ägypten. Wo habe ich Hilfe von Menschen gesucht? Wo habe ich mich an Menschen geklammert, auf Menschen verlassen? Und ich sage dir eines, wer sich auf Menschen verlässt, der ist verlassen in aller Liebe. Und manche wundern sich, was ist mit mir los? Wo war ich Gott ungehorsam? Wo habe ich nicht auf seine Stimme gehört? Und ich lade dich ganz herzlich ein zum Hedgecock hier. Und das Thema wird sein, höre Gottes Stimme. Er hat in seinem persönlichen Leben das erlebt, wie es kommt, dass man Gott hören kann, dass man Gott versteht. Ja, weil Gott spricht manchmal ganz anders. Er ist nicht mit Donner und Blitz und Erdbeben mit uns, will uns mit uns nicht unterhalten. Nein, er will diese leise Stimme, die leise Stimme des Gewissens. Hör auf Gott. In Jesaja 30, Vers 3, und da lese ich hier, doch der Schutz des Pharao wird Asa dir nicht helfen, du wirst zu Schanden werden, und die Zuflucht in Schatten Ägyptens wird Schmach für dich sein. Und dann heißt es weiter, jeder wird zu Schanden, ja, an dem Volk Ägyptens, das ihm nichts nutzt. Die nutzt es nicht. Die ganze Hilfe bei Menschen, wenn sie nicht von Gott ist, wenn Gott es nicht gewiesen hat, diesen Weg, dann wird die ganze Mühe nicht nutzen. Es wird alles umsonst. Wo Gott das Haus nicht baut, da arbeiten alle umsonst, die da dran bauen. Wo der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Und die Hilfe wird euch nichts nützen, sagt der Herr. Die Operation wird nichts nützen, die Medikamente werden nichts nützen, ja, die Beratung wird nichts nützen, wenn Gott nicht dabei ist. Deshalb frag den Herrn immer. und ihr werdet zu Schanden werden und Schmach erleben. Wer Gott verlässt, der blamiert sich und wird lächerlich, so wie der König Asa, wie die Israeliten. Die gehen durch ein Land der Not und Angst, so wie die Ägypter, durch ein Land der Not, hier lese ich weiter, aus dem Löwen, vom einem Löwen zum anderen Löwen, von Giftschlange zu Giftschlange, und sogar die Schlangen fliegen noch, sogar fliegende, feurige Schlangen kommen und so weiter und beißen euch. Das hat Israel erlebt, als sie gegen Israel gegen Gott motzten. Das haben sie erlebt, diese feurigen Schlangen, dass sie kamen. Ja, und da wird nichts helfen. Auch der Esel wird euch nicht weiterbringen, heißt es hier. Denen, ja, die Gott verlassen haben und die sich um Gott nicht kümmern, dann nützt auch das Sparkonto nicht, dann nützt auch keine Versicherung nicht, auch nicht das große Vermögen. Plötzlich ist es über Nacht alles futsch. Wie jammern doch die Leute, die gespart haben fürs Alter. Die Banken haben keinen Zinsen mehr. Die zahlen keinen Zinsen. Du musst sogar Strafzinsen heutzutage noch zahlen, wenn du Geld hast. Es ist besser, du vergräbst dein Geld im Garten. Sag mir nachher, wo es ist, verstehst du, dass ich nachgraben kann. Aber da nützt nichts mehr. Ja, und es will dir in teuren Zeiten entgehen. Denn umsonst und vergebens wird Ägypten euch helfen. Darum nenne ich es Rahab, die soll zum Schweigen kommen, die soll sich zur Ruhe bringen, die soll nicht da einfach suchen irgendwo Hilfe. Und Rahab, weißt du, das war diese Mutter von Jakob und Esau, der hat immer so Patentlösungen gehabt. Die ganzen Patentlösungen werden euch nichts bringen. Wenn wir eigene Wege gehen, müssen wir viel leiden. Und ich sag dir, dir wird nichts erspart. Wer eigene Wege geht, der wird viel leiden. Wer nicht das tut, was Gott will, und leiden wird ein Teil unseres Lebens. Doch wenn Gott mit uns ist und wir Gott vertrauen und so weiter, dann wird uns der Herr durchtragen. Er wird uns an den Schwachstellen helfen. Er wird uns Beistand geben. Er wird uns den richtigen Rat geben, wenn wir Gott vertrauen. Und dann wird dir so viel erspart bleiben. Und ich will dir helfen, nicht nur, dass wir durchs Leiden gehen müssen, sondern wie wir durchs Leiden gehen. Und dann kannst du dich wundern und bist erstaunt, wie hat Gott mich da durchgebracht. Ich wundere mich selbst manchmal über mein persönliches Leben. Wie hat Gott mich all die Jahre durchgebracht? Ich habe es nicht verdient, bin nicht würdig. Ja, Gott hat unheimlich viel zugemutet, aber ich bin immer noch da. Lob und Dank. Und von nichts kommt nichts. Gott hat zu Paulus gesagt, lieber Bruder Paulus, ich will dir zeigen, wie viel du noch leiden musst. Denk, was er den Christen angetan hat in Jerusalem. Ich will dir zeigen. Und Gott zeigt, was wir den anderen Menschen zugefügt haben. Vielleicht hast du es vergessen, kannst es gar nicht merken. Also Kurzzeitgedächtnis, verstehst du, dass nichts viel bringt. Paulus muss sich an der Gnade Gottes genügen lassen, was er vorher nicht tat. Vorher war er ein Eiferer um des Gesetzes willen, hat für Gott geeifert. Die ganze Eiferei bringt nichts. Viele glauben, wenn sie sich bekehren, dann ist schon alles in Ordnung. Ich muss einfach korrigieren. Ich habe in 50 Jahren meines Dienstes, oder über 50 Jahre meines Dienstes erlebt, weißt du, Gott ist ein gerechter Gott. Gott sagt, mein ist die Rache. Ich muss mich nicht rächen. Gott rächt sich für mich. Und ich muss mich nicht verteidigen. Gott verteidigt mich. Und Gott verteidigt die Armen, die Ungerechtigkeit leiden. Ja. Und hier, manche denken, wenn sie sich bekehren, da ist alles in Ordnung, meine Schuld ist vergeben, Halleluja. Aber hier auf dieser, im Himmel ist die Schuld vergeben, aber nicht hier auf Erden. Hör mir gut zu, im Himmel ist die Schuld vergeben, aber nicht auf Erden. Paulus hat sich nirgendwo bei den Urchristen in Jerusalem entschuldigt, was er dort angerichtet hat. Ich lese nirgendwo in seinen Briefen, ach, liebe Jerusalemer Gemeinde, er hätte einen Brief schreiben sollen gleich an die Jerusalemer Gemeinde, liebe Gemeinde, was habe ich euch angetan? Der ist zuerst die ersten 15 Jahren gar nicht nach Jerusalem gegangen, der wollte mit den Leuten nichts zu tun haben nach seiner Bekehrung. Der ist irgendwie untergetaucht bei Tarsus in der Wüste Arabiens. Er hat sich nicht entschuldigt. Als Gott ihm seinen Fall im Fleisch nicht wegnahm, als er dann betete, schießt, oh Gott, hilf, was habe ich falsch gemacht? Ich werde verfolgt, mir wird widersprochen, ich werde ausgepeitscht, ich werde geschlagen, ich werde verleumdet. Was ist mit mir los? Was habe ich falsch gemacht? Vergib mir, Herr. Ja, aber der Herr hat gesagt, ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Und Gott zeigt auch uns, auch dir und mir, Wenn wir uns irgendwo versündigt haben in dieser Welt, liebe Geschwister, das zeigt uns der liebe Gott. Und dann ist unser lieber Bruder Paulus, dann sammelt er Spenden für Jerusalem, für die Armen in Jerusalem. Und er will das überbringen denen auch noch. Und da wird er verhaftet. Vergebung kann man sich nicht erkaufen. Auch nicht erarbeiten. Weißt du, bei Gott gibt es keinen Ablasshandel. Dass ich was, ja, ich bringe den armen Leuten in Jerusalem eine kleine Spende. Gott sagt, ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss. Leiden, das war ein Teil seines Lebens. Damit muss er leben, damit muss er durch. Und lass dir an meiner Gnade genügen. Schluck das einfach. Sei tapfer. Damit musst du zurechtkommen, damit musst du dich abfinden. Auf sich beruhen lassen, dass du verfolgt wirst. Da macht er seinen Mund auf und dann werfen die Leute Dreck in die Luft und so weiter und schimpfen. Groß ist die Diane der Epheser. Und er muss sagen, mir geschieht das recht. Ich habe es verdient. Er rebelliert nicht gegen Gott. Er sagt, das ist recht. Ich habe es verdient. Viele Leute verstehen die Gnade nicht. Die denken, Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Ja, er hat uns versöhnt in der unsichtbaren Welt. Aber hier ist noch nichts, noch die Rechnung nicht beglichen. Du magst vielleicht schockiert sein, was ich sage und verstehst vielleicht nicht, aber das ist Gnade. Wir sind mit Gott versöhnt, wir haben keine Schuld mehr auf uns, in der unsichtbaren Welt, bei Jesus, bei Gott. Aber was wir hier im Leben verbrochen haben, in der sichtbaren Welt, uns eingebrockt haben, das muss ich auslöffeln. Das muss ich auslöffeln, ob es mir schmeckt oder nicht. Dafür muss ich selbst gerade stehen, da muss ich selbst das verantworten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er da noch leiden muss. Wie geht man mit Leid um? Das ist mein Thema. Sonst werden wir hier nicht fertig, wenn du das nicht verstehst. Was sagt der Herr Jesus, was ihr einer meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ob es nur ein Wasserbecher war oder sonst noch was. Was ihr einer meiner geringsten Brüder getan habt, einer dem geringsten Menschen, verstehst du, etwas, ja, Kindern, Frauen, Männern, alles was einfach einem Mitmenschen angestellt hast, das hast du mir getan, sagt der Herr. Deshalb ist Wiedergutmachung eines der wichtigsten Themen nach der Sündenvergebung in der Bibel, die Wiedergutmachung. So viele Christen haben keine Wiedergutmachung gemacht und wundern sich, warum geht es in meinem Leben drunter und drüber. Zachäus, der hat es gemacht. Als Jesus in sein Leben kam, der hat das getan, was die Christen tun sollten. Wenn ich jemanden betrogen habe, wenn ich das und das gemacht habe, dann will ich es vierfach gut machen. Und dann sagt Jesus am Schluss, als er ja das Haus verlässt, wahrlich in diesem Haus ist Heil widerfahren. Und in vielen Häusern, christlichen Häusern, ist kein Heil widerfahren. Da ist immer noch der Teufel los. Da sprechen die Werkzeuge. Ich bin gestohlen, ich bin das und ich bin das und ich bin das. Verstehst? Ich bin unrecht gut hier im Haus. Überleg einmal, was für unrecht gut bin noch in deinem Haus. Ist es nicht die Buddha-Statue? Oder ist es irgendwas Okkultes? Nein, das, was gestohlen ist, das ist, was dich belastet. Denk an Zachäus. Er hatte Wiedergutmachung in seinem Leben erlebt und Heil ist in seinem Haus hineingekommen. Und das ist, was die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Kann Jesus auch von unseren Häusern sagen, von deinem, meinem Haus sagen, in diesem Haus ist Heil widerfahren? Irdische Schulden werden hier auf Erden bezahlt. Und zwar radikal. Und zwar so weit, bis du den letzten Heller bezahlst, Bruder, Schwester, bis du den letzten Heller bezahlst. Und entweder bekommst du die Vergebung von den Leuten, und du kennst ja die Geschichte von dem Schalksknecht in Matthäus 18, Vers 29 und folgende Verse. Weißt du, dem wurde so viel vergeben. Und dann kommt das alte Weible da und sagt, du, ich bezahle dir nächste Woche, wenn ich mein Gehalt kriege oder wenn ich meine Rente bekomme. Ich bezahle es. Nein, ich will heute mein Geld haben. Und er hat keine Gnade walten lassen. Da heißt es hier, vom Herrn Jesus, Jesus erzählt diese Geschichte, ist also etwas Göttliches. Da warf sich sein Mitknecht vor ihm nieder und bat ihm mit den Worten, hab Geduld mit mir, ich will es dir bezahlen. Und er wollte es aber nicht, sondern er ging hin, warf ihn ins Gefängnis und du musst meine Schuld bezahlen oder dafür büßen. Keine Vergebung. Und das ist, wenn du nicht vergibst, wird auch dir nicht vergeben. Das ist Gnade. Und Gott lehrt uns zu vergeben. Und als nun seine Mitknechte, die anderen, da sahen in der Gemeinde, was da vorgegangen war, da wurden sie sehr ungehalten. Sie gingen hin und berichteten das ihrem Herrn, den ganzen Vorfall. Und da ließ sein Herr ihn nun vor sich rufen und sagte zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast und so weiter. Und ich hatte mit dir Erbarmen, aber du hast kein Erbarmen mit diesem Mitknecht gehabt. Und du gibst das Erbarmen nicht weiter. Wir müssen das, was Gott uns gegeben hat, immer weitergeben an den anderen. Und voller Zorn übergab sein Herr ihn den Folterknechten, dass sie ihn so lange behielten, bis er seine ganze Schuld bezahlt hatte. Und warum so viele Christen zu Folterknechten kommen müssen. Da kommen sie in eine Schraubzwinge, da kommen sie im Stock und wundern sich: Was ist mit mir? Ich kriege keine Luft. Mein Herz schlägt langsam. Mir tut's weh. Ja, du bist beim Folterknecht Nummer 1, beim Folterknecht Nummer 2. Und ebenso wird auch, sagt Jesus dann nachher, und ebenso wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn ihr nicht einander vergibt, und zwar von Herzen vergibt. Ja, und du kommst nicht raus, bis du nicht den letzten Groschen, den letzten Pfennig oder den letzten Cent bezahlt hast. Du kommst nicht raus. Und manche gehen ins Grab, Hunde elend, ja, von Folterknechten zugerichtet. Unversöhnlichkeit, ungesühnte Schuld ist oft die Folge, wie viele leiden. Die himmlischen Schulden, die sind bezahlt. Deine Seele wird wie ein Brand aus dem Feuer gerettet, so steht es in der Bibel einmal. Ja, das hat Jesus alles, Jesus hat dich freigekauft. Aber ich denke hier in dieser Welt, du musst hier deine Schulden bezahlen. Ich denke noch an Jakob. Jakob hat seinen blinden Vater betrogen. Ich bin Esau, hörst du diese Hände mit langen Haaren da und mit der Stimme und so weiter. Den blinden Vater betrogen. Und weißt du, was passiert ist? Er selbst wurde von allen 10 Söhnen betrogen. Die haben ihn betrogen. Und der Laban hat ihn auch betrogen, verstehst du? Das arbeitete 7 Jahre für die eine Frau, dann 7 Jahre für die andere Frau. Der wurde betrogen. Du wunderst dich, warum werde ich betrogen? Warum werde ich reingelegt? Warum werde ich ausgeraubt? Was ist bei mir in meinem Leben los? Frag den Herrn, nicht mich. Ich möchte seelsorglich sprechen. Vergib, wo du vergeben kannst. Halleluja. Herr, zeige uns, wo unser Leben noch irgendwo ein Loch hat, wo Dinge etwas in unserem Leben ist, was nicht bereinigt ist. Du hast uns mit Gott versöhnt, Herr Jesus, das ist sicher, aber wir brauchen auch hier auf dieser Welt, auf dieser Erde Versöhnung, Vergebung der Sünden, ja, Frieden. Wir wollen nicht von Folterknechten gefoltert werden. Wir möchten frei sein von Leiden und Qual. Und hilf, dass meine Geschwister die Botschaft, die heute Abend verstehen, dass du hast uns erlöst. Heiliger Geist, deck alles auf in uns, wo wir noch nicht die Dinge aufgedeckt und bereinigt haben. Nimm jede Verletzung aus unserem Leben, da wo wir andere verletzt haben, damit wir geheilt werden, damit wir Frieden haben. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir wird's wohl und mir ist wohl in dem Herrn. Danke, Herr Jesus, für diesen Gedanken hier. Leiden gehört zum Leben. Vater, ich danke dir für die Predigt und hilf, dass, wenn Menschen diese Predigt hören, dass sie auch gesegnet werden und etwas für die Ewigkeit mitnehmen. Amen. Amen.